Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue, mit Marc Sandmann. Hallo Marc.
Hallo Chris.
Und mit meiner Wenigkeit natürlich, wie immer. Wir haben uns heute ein besonderes Thema rausgesucht, nämlich klassisches Krafttraining mit Schmerzpatienten. Marc hat selber ein eigenes Studio und er sagt von sich, Kraftsport ist sein Leben. Deshalb übergebe ich das Wort jetzt mal direkt an dich, Marc. Stell dich einfach kurz vor, wenn du magst.
Vielen Dank, Chris. Kurze Vorstellung ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Habe zwar ursprünglich im Kaufmännischen gelernt, bin aber immer leidenschaftlicher Kraftsportler gewesen und habe dann mich 2010 damit selbstständig gemacht, weil ich gefragt wurde vom Deutschen Handballverband, ob ich nicht die Kaderathleten trainieren würde. Und das ist so schnell gewachsen, innerhalb von wenigen Wochen bekam ich dann so viele Anfragen von unterschiedlichen Sportarten. Um das ein bisschen kürzer zu machen, in den letzten 12 Jahren der Selbstständigkeit habe ich in, ich glaube, über 10 Leistungssportarten alles mögliche Bundeskader trainiert, Nationalmannschaften trainiert, Olympia-Goldmedaillensieger, Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister. Habe 2 Bücher darüber geschrieben, über das Training. Das eine ist so ein bisschen für Rugby. Du bist ja American Football Spieler, deswegen weißt du, was da für einen Stellenwert auch hintersteht. Über Krafttraining mit Kindern habe ich auch geschrieben.
Kann ich beide Bücher übrigens sehr empfehlen. Also wir packen euch die mal auch. Die gibt es aktuell noch zu erwerben, hoffe ich.
Ja.
Wir packen euch auch dazu eine kleine Verlinkung in die Shownotes. Dann könnt ihr, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt, gerne auch da eins kaufen.
Ja, und dann gab es noch die Sache, dass ich Referent für die Landessportverbände bin, habe einen eigenen Trainerlehrgang entwickelt, den Basic Lifts, den ich jedes Jahr im Gym veranstalte. Und ab 2023 darf ich voraussichtlich an einer Uni im Umkreis Hannover wohl als Dozent ein paar Vorträge halten und die Studenten dort ein bisschen in den Bereich des Krafttrainings mit der freien Hantel oder mit freien Gewichten einführen.
Ja. Sehr cool. Ja, ein Bereich, den ich für ganz viele Kolleginnen und Kollegen wirklich empfehlen kann. Basic Lifts, die erstmal die Grundübungen. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass da schon sehr viel Nachholbedarf ist. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und auch wenn der Kurs Basic Lifts heißt, weiß das mittlerweile. Ich war selber leider noch nicht dabei. Ich würde gerne die nächsten Jahre auch mal selber dabei sein. Es geht nicht nur darum, wie hebe ich die Stange hoch oder wie mache ich eine Kniebeuge, sondern da geht es wirklich an die Substanz. Da lernt ihr echt, wie es geht. Ich will sagen, von einem der Besten, die wir hier in Deutschland haben.
Oh. Danke.
Ja, also da kann man sicher was lernen. Also auch hier packen wir euch die Veranstaltung in die Shownotes. Ich meine, es gibt noch freie Plätze, deshalb gerade wenn ihr im Raum Hannover seid, da lohnt sich's echt mal vorbeizuschauen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Ich frage ja alle meine Teilnehmer immer ganz gerne auch nach persönlichen Schmerzgeschichten. Da habe ich auch dich schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Gibt es denn eine Schmerzgeschichte oder eine persönliche Geschichte, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, in der Tat. Also eigentlich ist es der Grund, warum ich überhaupt zum Krafttraining gekommen bin. In meiner Kindheit wurde diagnostiziert, dass ich eine Skoliose habe. So. Inzwischen wissen wir, dass es alles nichts Ungewöhnliches, aber damals in den anfänglichen 80er Jahren, bin ja 78 geboren, da war das eine Riesenkatastrophe. Und meine Mutter hat sich damals dann hingesetzt und hat gesagt, nö, du machst einfach mal gar nichts. Du darfst nichts, du kannst nichts, du bist fragil. Ne? Die Ärzte haben gesagt, deine Wirbelsäule geht kaputt und so weiter und so weiter. Schweres Heben durfte ich nicht. Ich wollte damals viel Sport machen, das habe ich auch, aber im Prinzip durfte ich immer nur das machen, was letztendlich keine Kraftvariante hatte oder keine Gefahr hatte. Also zum Beispiel durfte ich zwar Fußballtorwart werden, aber ich durfte kein Rugby spielen. So, Judo, da war das dann schon grenzwertig, da hat sich dann mein Vater durchgesetzt, dass ich es mal probieren darf. Und so ging das weiter, bis ich 18 war. Ich hatte immer irgendwie ein bisschen Schmerzen im Rücken, weil ich einfach eben, ja, nicht so richtig trainiert war. Und ich habe aber in meiner Kindheit immer schon Bodybuilding, ja, also Arnold Schwarzenegger ist mein unfassbar großes Idol und all diese großen Leute aus den alten Sandalenfilmen, die man ja noch kennt, Rack Park und so, ne, also sind so, da wollte ich immer hin und habe mit 18 dann gesagt, so, ist mir jetzt egal, ich mache Krafttraining. Habe mir zu meinem 18. Geburtstag selber eine Hantelbank auf den Dachboden gestellt bei meinen Eltern und habe angefangen zu trainieren und habe mit Kreuzheben und Kniebeuge und so ein bisschen Verhalten noch, weil ich natürlich nicht wusste, ob es vielleicht doch gefährlich ist. Und siehe da, irgendwie gingen Rückenschmerzen weg und irgendwie fühlte ich mich besser und so hat sich das dann entwickelt, dass ich irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Schmerz besiegt habe, aber irgendwie ein anderes Körperbewusstsein bekommen habe. Und auch zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das eigentlich ja tatsächlich sogar der Fall ist und wie gut es ist, wissen wir jetzt durch viele Studien. Es hat sich so entwickelt. Also das war so mein erstes. Und dann habe ich aber immer wieder mal Rückenschmerzen gehabt. Warum? Damals wurde immer gesagt, ja, du musst ganz gerade sitzen und du darfst dich nicht bewegen und schlechtes Sitzen, schlechtes Stehen und ja, deine Haltung ist ja auch nicht toll und so weiter und so weiter. Ich habe immer wieder verkrampft gestanden und habe immer wieder Rückenschmerzen gehabt. Und dann habe ich aber einen guten Freund kennengelernt, der auch als Dozent für Physiotherapie in ganz Deutschland unterwegs ist. Und der hatte aber schon ja so ein bisschen so die Richtung, die Physio mit Science und die ihr auch einschlagt. So ein bisschen mehr, ja, ich gucke nicht nur auf die Physiologie, sondern ich gucke auch mal, wie geht es denn dem Menschen sonst so, wie verhält er sich und, ne? Und der hat dann gesagt, mach doch mal locker, Marc. Mach doch mal locker. Du kannst auch deine Wirbelsäule gerne mal beugen. Falsches Sitzen gibt es nicht. Bleib entspannt. So, und diese Ansprache hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich die Übungen auch anders bewertet habe. Also dann auch den Jefferson Curl mal gesehen habe, dass der eigentlich ganz gut ist. Und dass im Prinzip eigentlich wir nicht wirklich was falsch machen können. Und seitdem sind die Rückenschmerzen eigentlich auch diese kleinen Phasen. Also ich habe nie wirklich was Ernstes gehabt, ne? Aber diese kleinen Phasen, die man immer wieder mal hat, die sind noch weniger geworden, ne? Also das versuche ich jetzt halt dann auch weiterzugeben an die Leute. Also diese persönliche Geschichte.
Das treibt dich auch an, dass du hast damals diese Diagnose bekommen, die ja auch von deinen Eltern oder von deiner Mutter vor allem sehr negativ bewertet wurde und dann auch für dich erschreckend war. Skoliose, verkrümmte Wirbelsäule. Und du hast dann trotzdem mit 18 angefangen, Gas zu geben, zu trainieren. Dann wurde es schon immer besser und eines Tages konntest du dann auch die Erfahrung machen, dass du, wenn du dich auch entspannst und dich auch dir erlaubst, dich zu entspannen, sage ich mal, dass es dann sogar noch besser wird. Ich meine, natürlich, du hast es eingeschränkt, du warst jetzt nie ein schwer eingeschränkter Rückenpatient, aber die Probleme waren halt immer wieder da und die konntest du damit deutlich reduzieren.
Und ja.
Ich kann das gut nachfühlen. Das ist mit Sicherheit ein starker Antrieb, das auch weitergeben zu wollen an andere Menschen, dass die auch selbst in der Lage sind, sich zu helfen.
Ja, lustigerweise sehe ich in vielen Menschen, die zu mir kommen, so einen kleinen Marc, der da steht, weil ihm gesagt wird, ja, du bist fragil, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und oh, das ist auch ganz gefährlich. Und die Leute gucken mich dann immer an, wenn sie dann sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich bin kaputt. Und also ich sage dann immer, lass uns das doch anders nennen, lass uns das interessant nennen. Und dann gucken mich die Leute immer an und sagen, hä, wieso denn, hä, wie interessant? Naja, du bist nicht kaputt, du bist doch hier, du kannst stehen, du hast, soweit ich weiß, hast du auch mal Joggen gemacht und solche Sachen, du bist doch nicht kaputt. Lass uns doch erstmal gucken, was geht. Und lass uns das ganz locker angehen. So, und dann tauen die meisten Leute schon ein bisschen auf und meistens hast du schon nach 2 Wochen die Rückmeldung, ey, ich habe immer weniger Rückenschmerzen, ich habe weniger Probleme und so. Das kommt natürlich nicht vom Training selbst, das ist einfach dieses Mindset, was geändert wird. Ne? Und das ist echt spannend zu sehen.
du schaffst es da nicht nur über das Training alleine, sondern alles, was noch dranhängt, wie du kommunizierst, wie du ja dem Menschen zeigst, dass er eben nicht fragil ist, sondern im Gegenteil, dass er belastbar ist, dass er stark ist, dass er sich was trauen darf. Allein dadurch geht es den Leuten schon besser.
Ganz genau. Mhm. Ja. Das ist das, was ihr ja vermittelt von Best und was Mosley dann auch in seinem Buch geschrieben hat. Und das, wenn man diese Sachen weitergibt, dann die Menschen auszubilden, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie verstehen, was passiert und wieso. Denn das ist ja immer nur die Angst, die dann den größten Teil der Schmerz dann ausmacht. Mhm. Und wenn die aber dann wissen, ach wie, das ist sogar gut, was ich jetzt gerade mache für die Bandscheibe. Ja, du machst dich nicht kaputt. Mach mal ruhig weiter. Ne? Also,
ja. Ja. Ja, man kann das wirklich umdrehen dann und ein Bewusstsein schaffen, das viel gesünder ist, viel, viel sinnvoller auch im Alltag.
Ja.
Das, denke ich, ist die Basis für das Ganze. Also schon bevor wir an die Effekte des Trainings an sich denken, dass wir erstmal auch die Kommunikation entsprechend anpassen. Du hast es ja in deiner eigenen Story erlebt. Das Krafttraining hat dir schon was gebracht, auch damals, als du noch eher verkrampft mit deinem Rücken umgegangen bist. Mhm. Aber in dem Moment, wo du angefangen hast, dich auch zu entspannen, dich weniger als zerbrechlich, als fragil zu sehen, da konntest du den größten Schritt machen.
Ja.
Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil schon mal. Also, um das Training optimal anwenden zu können, ist auch dieser Hintergrund, wie wir es kommunizieren, was denn dahinter steckt, ganz entscheidend. Und dann kommt das eigentliche Krafttraining. Wenn du jetzt an einen ganz normalen Praxistag denkst, sage ich mal, mhm. und du kriegst, sagen wir mal, es kommt eine Patientin zu dir, und die hat eben Rückenschmerzen und hat auch schon Erfahrung mit der Physiotherapie. Da fallen dir bestimmt Unterschiede auf in der Herangehensweise, wie in vielen Praxen, gerade im Hinblick auf Krafttraining, auf das Heben vorgegangen wird und wie du da an die Sache rangehst. Was würdest du sagen, macht den Unterschied aus?
Es gibt einen ziemlich gravierenden. Ich habe nämlich einen riesen Vorteil gegenüber den Praxen. Dadurch, dass ich nicht an den Krankenkassen angeschlossen bin und die Leute aus eigenem Antrieb zu mir kommen, haben die eine ganz andere Compliance. Die wollen. Also wenn du jetzt jemanden hast, der Schmerzen hat und muss jetzt aber da zu dir zur Physiotherapie, die sind manchmal schon genervt, die Leute. Du weißt selber, wie es ist, dass du viele noch viel härter überzeugen musst. Bei mir ist es eher andersrum. Da ist es so, die Leute sind schon sehr neugierig und wollen es versuchen. Und da habe ich ein bisschen leichteres Spiel. Also ich muss nicht noch sagen, wir müssen jetzt das und das und das machen, sondern die Leute wollen eigentlich genau schon, erwarten schon das, was ich denen dann erzähle. Ne? Also das ist schon ganz toll. Da habe ich einen Riesenvorteil. Das ist etwas, was halt leider auch noch falsch läuft in der Physiotherapie. Oder beziehungsweise im Gesundheitssystem, weil die Krankenkassen halt eben sowas noch nicht so hervorheben oder bezahlen, wie es eigentlich müsste. So. Und da habe ich halt den Vorteil im Moment.
Mhm. Als reiner Selbstzahler
ja.
Bereich oder mhm. ist es denn überhaupt dann eine Praxis bei dir oder wirklich ein reines Studio?
Es ist ein Studio. Mhm. Ich nenne es immer Kraftsportstudio, weil Fitnessstudio, den Begriff mag ich nicht. Das ist so dieser Begriff für Abzocke, finde ich. Bei mir ist es wirklich ein Kraftsportstudio und selbst die Leute, die zwei Knietaps haben, selbst die trainieren ja ihre Kraft. Deswegen ist es bei mir ein Kraftsportstudio und es war ursprünglich ja auf den Leistungssport ausgerichtet. Habe ich 2015 habe ich das Studio eröffnet und hatte damals noch sehr viel aus dem Rugby-Bereich, Nationalmannschaften, Bundesliga, hatte die Gewichtheber beim Boxen, den Arthur Mann habe ich trainiert, er ist zweimal Weltmeister geworden, das war ganz toll, aber irgendwann kam halt diese Schiene, wo dann mein Freund, der mich da auch mit dem Rücken behandelt hatte, er sagte, du, ich habe da Patienten, die sind jetzt austherapiert, die kriegen keine Rezepte mehr, aber die müssen weiter Krafttraining machen, kann ich die zu dir schicken? Und da habe ich erstmal gesagt, so du, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig zutraue, ne? Also vom Physiologischen her, keine Ahnung, ich bin ja kein Mediziner. Und er hatte mich dann da so ein bisschen ausgebildet, hatte mich da in seine Kurse mitgenommen und hat mir dann die Leute geschickt. Und 2017, 2018 ist es dann so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich viel mehr mit Leuten zu arbeiten hatte, die im Prinzip ja physiologisch, aber auch psychische Probleme hatten, also auch mit Depressionen und sowas, ne? Und immer weniger Leistungssportler. Also ich habe dann auch viel mehr Spaß dran gehabt, weil Leistungssportler sind meist faul. Ne? Die wollen nicht trainieren. Die müssen 3 Mal am Tag trainieren, die wollen nicht trainieren. Aber mit Leuten, die trainieren, weil es ihnen danach besser geht, das ist natürlich eine andere Motivation. Ah. Also das ist hervorragend. Diese Dankbarkeit nach jedem Training ist sensationell. Ne? Und deswegen hat sich das so ein bisschen auch hat sich der Fokus von mir so ein bisschen verschoben, ne, in die Richtung.
Das ist tatsächlich eine Aussage, die ich zum allerersten Mal so höre. Ja. Profisportler sind ja faul.
Ja, also wenn du das erlebt hättest, ich war immer motiviert und habe immer gedacht, Mensch, Profisport, das muss doch das ist der goldene Kelch, ne? Das ist der heilige Gral. Und habe mich immer gefreut auf die Einheiten und dann hast du da so Leute, die kommen dann rein verschlafen oder schlumpften dann da so durch den Kraftraum. Ich habe immer gebrannt für meine Einheiten, ne? Und ich habe es immer nicht verstanden, dass Leute sich nicht den Arsch aufgerissen haben, wenn sie im Trainingsraum sind. Aber die waren halt müde, ne? Manchmal hatten sie morgens schon eine Einheit gehabt oder sie mussten gleich danach noch zur nächsten Einheit, hatten noch einen Pressetermin vielleicht noch zwischendurch und so. Ich meine, man muss auch immer daran denken, die haben auch Familie. Die haben keine Wochenenden, weil die fahren am Samstagmorgen fahren die zu den Spielen. Die sind bis sonntagsabends weg. Also da gibt es auch keine Wochenenden. Also ich kann es schon nachvollziehen, weil Spitzensportler sein hört sich toll an. Aber das ist verdammt, verdammt viel Arbeit. Und deswegen macht man das auch nicht länger als 10 Jahre, im größten Fall. Also die meisten machen es nicht länger als 10 Jahre. Ne? Also das ist leider so. Und wir haben auch kulturelle Unterschiede. Ich habe mit Isländern zum Beispiel, habe ich überhaupt niemals Probleme gehabt. Das waren Arbeitstiere. Denen konntest du alles sagen. Die haben alles gemacht. Leider hatten wir dann so, die deutschen Sportler waren, schwierig. Also, ich erzähle da nicht zu viel, aber es war schon schwierig mit den deutschen Sportlern, war schon schwieriger als mit den Skandinaviern vor allen Dingen. Den Schweden, Isländern, die waren schon toll.
Ja. Da hast du ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, was auch die, vielleicht die soziokulturelle Prägung der Sportler angeht.
Absolut. Also,
zumindest in deiner Stichprobe.
Ja, es sind nur anekdotische
Evidenzen, ja. Na klar. So ist es ja immer. Also
was man immer wieder sieht, ist auch, dass es von der Sportart abhängt. Also Rugby habe ich beispielsweise erlebt, das sind harte Arbeiter. Also ich habe in Paris auch ein bisschen hospitieren dürfen, weil ich dort die Trainer kenne. Die Arbeit ist, also die Profis sind dort müde, ja, aber die brennen für ihren Sport. Die arbeiten wie Tiere, das ist unwahrscheinlich. Die haben sich an den Tagen, an denen ich da war, die haben sich so fertig gemacht. Also das ist schon unterschiedlich. Eishockey ist ebenfalls so. Das ist schon toll zu beobachten.
Da sieht man dann auch deutlich die Unterschiede. Also ich meine, ich bin ja selber in einem Sport zu Hause, wo die Positionen sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind, was die Athletik angeht. Und da erlebe ich diesen Unterschied sogar innerhalb von einer Mannschaft. Also ja. Beim American Football hast du ja durchaus die ganz schweren Jungs, die typischerweise auch jetzt nicht so ganz motiviert sind, viel Kraftsport zu machen. Meistens hast du auch Leute, die gar nicht so sehr von ihrer Athletik profitieren, also gerade der Quarterback. Es ändert sich langsam, aber sind auch häufig Leute dabei, die nicht so auf den Kraftraum brennen. Auf gewissen Positionen geht es halt gar nicht anders. Also als Running Back, als Linebacker oder also auf verschiedenen sehr, sehr athletischen Positionen, da ähnelst du auch körperlich einem Rugby-Spieler sehr. Da geht es kaum anders. Da siehst du dann auch deutlich Unterschiede innerhalb einer Mannschaft und auch die Herangehensweise unterscheidet sich da stark. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch oder wahrscheinlich noch extremer ist, wenn man mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Sportarten arbeitet. Und wie es bei dir dann auch ist, auch mit Laien. Mir fällt immer ganz besonders auf, gerade wenn ich auch so den Vergleich sehe, auch Freunde von mir, die teilweise ganz gut im Training unterwegs sind. Das Ganze ist häufig sehr, sehr unstrukturiert, beziehungsweise ist häufig auch keine automatische Progression eingebaut. Mhm. Also da ist halt ein Trainingsplan, der hat vorgegebenes Gewicht und eine vorgegebene Wiederholungszahl und danach wird halt trainiert. Und wenn es gut läuft, wird es sogar dokumentiert, aber dann war es das auch schon. Mhm. In meinen Augen ist das was häufig das Ganze auch zum Scheitern bringt. Also häufig kriegen die Leute von irgendwoher einen Trainingsplan, im besten Fall live vor Ort, wo sich tatsächlich jemand damit auseinandersetzt. Im häufigeren Fall würde ich sagen, einfach einen standardisierten, den die in dem Gym halt haben. Ja, und dann haken die ab. Mehr oder weniger.
Mhm. Ja.
Und nach den ersten 6, 8, 10 Wochen, wo wirklich was geht, wenn die frisch anfangen, dann ist halt irgendwann das Plateau erreicht und dann sinkt natürlich auch die Motivation. Und dann hast du die Leute, die nach ein paar Monaten nur noch so alibimäßig gehen und irgendwann halt gar nicht mehr. Hast du ein Tipp ist vielleicht das Falsche. Was wäre dein wichtigster Rat für die Trainingsplanerstellung und auch für die Dokumentation eines Trainings? Gibt es da was, auf das du besonderen Wert legst?
Bei mir im Gym auf jeden Fall lege ich darauf Wert, dass jeder Einzelne, also von mir bekommt jedes Mitglied eine Mappe und die ist dann auch im Gym in einem Kasten, der immer zu, wo man immer drauf zugreifen kann. Und es wird in jedem Training wird dokumentiert. Jeder einzelne Satz wird dokumentiert, die Gewichte werden dokumentiert. Und so kann ich dann auch irgendwie mal zwischendurch mal reingucken, wenn einer sagt so, ja, ich weiß jetzt nicht, bei der und der Übung geht es nicht voran, dann kann ich immer noch mal gucken. Ne? Ich bin ja auch eigentlich immer da. Also es sind auch relativ wenig, das ist immer sehr gut und überschaubar. Und das Wichtige ist halt eigentlich auch, dass man hier, genauso wie bei den Schmerzen, die Leute mit einbindet und ausbildet. Also ich möchte eigentlich ganz gerne mündige Sportler haben, die, wenn sie irgendwann weg müssen, zum Beispiel beruflich vielleicht weg müssen aus Hannover oder so, dass sie trotzdem weiterhin diesem Sport verbunden bleiben und sagen, nö, habe ich bei Marc gelernt, kann ich selber machen. So. Also, dass man nicht nur stumpf vorkaut. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch der Unterschied zu den Fitnessstudios, weil dort ist es, das ist den Leuten egal, ob du da bist und ob du gut trainierst. Es ist wichtig, dass du deinen Beitrag zahlst. Im Optimalfall bist du nach ein paar Monaten weg und kommst nicht wieder, zahlst aber noch 1, 2 Jahre weiter, weil du ja, so wie du sagst, alibimäßig dabei bleiben. Du willst ja auch was fürs Gewissen tun.
Ja.
Und das ist bei mir nicht der Fall. Wenn einer mal 1, 2 Wochen nicht da ist, dann kriegt er von mir eine WhatsApp. Ne? Dann kriegt er eine Nachricht hier, wo bist du, was machst du und wieso bist du nicht im Gym? So. Mhm. Und dieses konstante Arbeiten mit der Dokumentation zusammen, ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich, wirklich zählt.
Ja. Ja, das halte ich für extrem wichtig. Und ich finde es da auch gut, dass du wirklich Wert darauf legst, dass die Leute da sind. Ist ja auch wirtschaftlich nicht immer ganz ohne. Ich meine, wenn du eine Kette bist und vielleicht auch sehr überschaubare Preise hast, dann ja, ist halt eigentlich nur dann Geld verdient. Oder nicht nur eigentlich, dann ist definitiv nur Geld verdient, wenn die Leute halt am besten gar nicht kommen, sondern nur zahlen.
Ja.
Ja.
Leider.
Ja. Jetzt kommen wir zu dem, wo wir bei Best natürlich unser Steckenpferd haben, nämlich das Thema Schmerz.
Ja.
Es ist ja schon so ein gängiges Denkmuster in der Bevölkerung, wenn ich Schmerzen habe, dann darf ich doch nicht trainieren, da könnte ich es ja schlimmer machen. Was sagst du dazu?
Ist verständlich, ne? Ist verständlich. Rein aus der menschlichen Sicht, wenn du etwas tust und es tut weh, dann ist man immer erstmal vorsichtig. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Ich versuche den Leuten das erstmal klarzumachen, dass Schmerz ist kein Hinweis auf Schaden. Vor allen Dingen nicht auf die Größe des Schadens. Da nehme ich so dieses Beispiel von Mosley, dass er sagt, ja, wenn du dir mit Papier in den Finger schneidest, das tut natürlich irrsinnig weh, Aber der Gewebeschaden, naja, der ist ja eher lächerlich, ne? Und dann gibt es aber andere Beispiele. Naja, schlimmste Beispiel wäre zum Beispiel Krebs. Den merkst du gar nicht, bis es dann zu spät ist, ne? Also es ist halt eben eine Warnfunktion und man sollte sie auch als Warnfunktion verstehen, aber dann muss man halt auch gucken, was ist jetzt genau und dann, wie gehe ich damit um? Und dann den Leuten ein bisschen die Angst nehmen. Ja. Damit sie dann eben halt diese Hemmung verlieren und dann sagen, wie, ich darf meinen Rücken beugen. Ja, mach mal, probier mal. Lass uns mal Jefferson Curl machen. Ja, erstmal mit dem Stock. Okay, hat das wehgetan? Nö, ist irgendwie gleich geblieben. Oh, gleich geblieben, das ist schon mal cool. Lass uns mal die Hantel nehmen. Die wiegt jetzt 7 Kilo. Wir haben so eine Technikhantel. Ja, meinst du? Ja, klar, mach mal, probier mal. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen weniger geworden. Dann lass uns auch mal die 15 Kilo Hantel nehmen und so weiter. Und irgendwann machen die Leute das dann mit einer Kettlebell, die 40 Kilo wiegt oder mit einer Hantel, die 40 Kilo wiegt und denken überhaupt nicht mehr drüber nach.
Na? Also, die trauen sich dann.
Ja, natürlich. Wie gesagt, es ist größtenteils es ist die Angst, weil man halt eben nicht weiß, was passiert da.
Es ist eigentlich eine klassische psychologische Herangehensweise.
Ja.
Man würde das ja mit Höhenangst nicht anders machen. Also da ist auch eine ganz gängige Art und Weise, damit umzugehen, dass man sich eben schrittweise dem Ganzen aussetzt. Also erstmal was weiß ich, mit einer kleinen Leiter und beim nächsten Mal halt ein etwas höherer Punkt. Irgendwann stellt man sich vielleicht auf ein Gebäude und die Leute lernen dadurch, dass zwar die Angst vielleicht erstmal da ist, aber am Ende nichts passiert. Das ist auch beim Heben natürlich wichtig. Jetzt ist es aber so, dass es ja immer ein gewisses Restrisiko gibt. Belastung kann auch immer mal durch Zufall, durch eine Verkettung von Ereignissen dazu führen, dass es ja doch mal eine Verletzung oder eine Verschlimmerung von Schmerzen gibt. Müssen wir ja unterscheiden. Es ist nicht zwingend eine Verletzung, aber es ist ja möglich, dass jemand reinkommt, bei dir diese Übungen macht und am Ende geht es dem schlechter. Dieses Restrisiko besteht ja. Erlebst du das so?
Und zwar, ich habe also ein Beispiel, das ist so mein absolutes Lieblingsbeispiel. Die hatte mir dann auch mal eine Rezension geschrieben bei Google. Die kam zu mir, die hatte seit ihrem, ja, im Prinzip Kindesalter, seitdem sie 13 ist, hatte sie Rückenschmerzen. Und dann, sie ist also von Pontius zu Pilatus, jeder Physio hat gesagt, ja, deine Hüfte steht schief, dein Bein ist zu lang, dein Rücken ist fragil, deine Bandscheibe ist kaputt, bla bla bla. Also diese ganzen Nocebos, die du dir vorstellen kannst, jeder hatte eine andere Idee, aber niemand ist auf die Idee gekommen, ihr zu sagen, mach doch mal dies und das. Und sie hat leidenschaftlich gerne Tennis gespielt, aber musste nach jedem Tennisspiel erstmal einen Tag im Bett liegen, weil sie Rückenschmerzen hatte. Und die kam dann zu mir und ist dann zu dem Physiotherapeuten gegangen, mit dem ich befreundet bin, der dann halt eben auch mal geguckt hat, wie geht's ihr sonst so? Also hat sich dann auch mal so, hör, was machst du beruflich und bla bla bla. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie doch ziemlich viel Angst hatte, aber auch psychisch sehr stark belastet war. Und diese Kombination hatte sie dazu geführt, dass sie halt eben mit diesen Schmerzen auch nicht umgehen konnte. Dann hat sie bei mir angefangen und konnte eigentlich fast nichts heben. Also wir haben Kreuzheben mit der Trap Bar gemacht, die kennst du ja, wo man so drin steht, ne, wie so eine Falltür. Und dann war das auch noch erhöht und alles mögliche. Und dann, glaube ich, war das nur 20 Kilo, wenn überhaupt. Und das war für sie nicht möglich. Die hatte Schmerzen, hat sofort angefangen zu weinen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich ratlos, ich weiß nicht weiter. Und habe dann gesagt, bau doch bitte mal ab. Dann hat die abgebaut, ohne darüber nachzudenken, hat einfach alles so hin mit krummen Rücken, die Hanteln weggepackt und dies und das. Und dann kam sie zu mir mit Tränen und sagte, ja, jetzt tut es mehr weh als vorher. Ich sage, aber hat es gerade eben beim Wegräumen wehgetan? Guckt sie mich kurz an und sagt, nee. Ich sage, weißt du was, wir probieren es nächstes Mal nochmal. So, inzwischen ist es so, diese Verstärkung war da, aber sie hat dann plötzlich gemerkt, das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass der Rücken irgendwas hatte. Und dann hatte der Physiotherapeut sie nochmal untersucht und hat dann auch gesagt, so, dein Rücken ist in Ordnung. Wir gucken mal, was noch ist, aber dein Rücken ist in Ordnung. Und dann hat sie über die Jahre hinweg tatsächlich Vertrauen gehabt und hat trainiert. Und sie hat zwar immer noch mal wieder irgendwie so Spitzen von Schmerzen, dass sie mal so nach einem Tennisturnier vielleicht mal ein bisschen Schmerzen hat, aber sie geht anders damit um. Also inzwischen sagt sie, ja, Rücken tut weh, aber ist egal, ich lege heute 90 auf, dann geht das wieder. Ne? Also ich habe das schon erlebt, ja, aber die Leute gehen anders damit um.
Du konntest gerade auch in diesem Fall trotzdem noch in die richtige Richtung mit ihr gehen.
Ja. Ja, also das ist auch mein absolutes Lieblingsbeispiel, was hat bei ihr so funktioniert wie noch nie zuvor und was die jetzt im Moment hebt, das ist irrsinnig. Also er hatte ihr damals gesagt, es war im Januar, dass sie untersucht wurde und sie war, wie gesagt, vorher 10, 15 Jahre lang mit Schmerzen und kein Physio hatte ihr geholfen und er hatte ihr dann gesagt, du, im Juni spielst du wieder Tennis ohne Schmerzen. Ja. Ne? Und das hat sie natürlich nicht geglaubt, aber es war im Mai schon soweit, dass sie dann zu mir kam am Montag im Training und ich sah, wie war dein Wochenende? Sagt sie, ja, am Samstag haben wir kurz einen Umzug gemacht, abends war ich reiten und gestern haben wir Tennisturnier gemacht. So, und jetzt ist Kreuzheben, 90 Kilo. Ja, also das ist halt einfach geil. Solche Geschichten, ne, und ja, die geht halt einfach, Spaß. Ja, das ist sensationell. Sie geht halt anders mit Schmerzen um. Ne?
Ja. Ich gehe davon aus, dass die Dame eine Otto-Normalverbraucherin ist, in Anführungszeichen.
Ja.
Wenn du jetzt an Profisportler denkst, an Leistungssportler, die sind ja auch nicht gefeit von solchen Problemen. Die können auch unter Umständen sehr, sehr schwer heben. Wie sieht das da aus?
Da kommt es auch so ein bisschen auf die Sportart drauf an. Also bei Rugby-Spielern habe ich sehr häufig erlebt, dass du die bremsen musst. Also die gehen auch über Schmerzen hinaus. Also es ist eher selten, dass ein Rugby-Spieler sagt, du, ich habe heute Schmerzen, ich kann das und das nicht machen. Die fragen dann eher, darf ich heute um 10 erhöhen oder um 15? Nee, wir müssen bei dir nochmal gucken. Lass uns ein bisschen bremsen. Ne? Und das ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Ein paar Leute, ich habe einen Olympiasieger im Handball trainiert, den Morten Olsen, den dänischen Nationalspieler, ist ein guter Freund geworden auch. Der war eigentlich nie verletzt, wirklich. Wenn der mal was hatte, so Kleinigkeiten, dann hat er trotzdem weiter gebeugt und gehoben. Man muss halt immer ein bisschen gucken. Ne? Also die Otto-Normalverbraucher sind meist etwas vorsichtiger. Die Spitzensportler sind häufig, die musst du eher bremsen. Ja.
Da ist dann schon eher dieses, ich muss da durch und ja. wie die Fußballer sich den Schmerz rauslaufen.
Das ist auch so ein bisschen unsere Erziehung. Ne? Wir haben es ja jetzt mit Corona auch. Ne? Wenn jetzt diese Long-Covid-Sache, da habe ich häufig gehört, ja, ich habe dieses Erschöpfungssyndrom, aber das muss ich mir jetzt wegtrainieren. Nee, Alter, bleib mal entspannt. Genau das ist jetzt nicht deine Erziehung, sondern wir müssen jetzt mal bitte Ruhe machen. Das ist sehr schwierig teilweise für die Leute. Ne?
Ja. Auch da den entsprechenden Ansatz zu finden, ob ich jetzt vor mir einen Menschen habe, der eher zur Vorsicht neigt oder eben im Gegenteil, der jetzt zu viel möchte und vielleicht sogar seinen Fortschritt damit gefährdet.
Aber da vertraue ich auch auf meine Physiotherapeuten, die ich alle kenne und mit denen ich zusammenarbeite, denn wenn es medizinisch wird, dann schicke ich die natürlich dahin. Also ich bin kein Mediziner, aber ein paar Sachen kann ich ja, aber das ist halt eben nicht richtig. Also ich würde es dann immer so machen, dass dann, ich habe einen recht guten kurzen Draht zu einer Therapeutin, die auch bei mir trainiert, die sich dann, die Leute auch kennt. Also das ist dann mal das Tolle, wir sind ja recht familiär bei uns im Gym und dann, ja, kannst du denn mal? Ja, komm vorbei, wir machen das jetzt. So, und dann bin ich da auch auf der sicheren Seite. Ne?
Du kannst in dem Moment, wo deine Kompetenz endet, einfach auch auf die Leute zurückgreifen, die da den passenden Draht zu haben.
Das absolut, ich finde das wichtig.
Ja, ich auch. Also da möchte ich auch direkt überleiten. Also bisher waren wir in Bereichen, in denen ich sagen würde von mir selber, da bin ich relativ sattelfest. Ich bin im Training ganz gut unterwegs, im Physiotherapeutischen ebenso. Du hast ja nicht nur über den Leistungssport, über das Rugby ein Buch geschrieben, sondern auch über den Kraftsport mit Kindern. Und das ist ja häufig auch so ein vielleicht nicht ein rotes Tuch, aber schon ein Bereich, in den sich viele nicht so reinwagen würden.
Ja, wobei das der leichteste Bereich ist eigentlich.
Ja?
Ja, weil am Anfang, man hat natürlich Respekt davor, aber je besser du das Training kennst. Also was ich immer wichtig finde, ist, dass man authentisch ist. Also dass man nicht nur einfach sagt, du musst trainieren, du musst das so. Das ist schön, wenn du das kannst. Aber wichtiger ist, dass du selber weißt, wie sich das anfühlt, was Training bei dir bewirkt und was es bewirken kann. Und wenn du das alles verinnerlicht hast und dich dann hinsetzt und sagst, wie sieht denn das eigentlich bei Kindern aus? Es gibt so viele Unterschiede zu den Kindern, denn Kinder sind nicht so wie wir, dass sie sich bis zur Besinnungslosigkeit quälen. Wenn die nicht mehr können, dann hören die auf. So, oder meistens sogar schon vorher. So, zweitens, und das ist das eigentlich Wichtige daran, wenn die Bewegungsqualität sehr gut ist, dann ist es unabhängig, was da drauf liegt. Also ich habe das mal bei den Eishockey-Kindern gehabt. Und der Trainer von denen war sehr, sehr clever. Der hatte sich sehr gut darin eingelesen. Und der war dann halt so, nö, Marc, mach das schon und lass sie ruhig mal ein bisschen Gewichte machen. Und die waren 11 Jahre alt im Durchschnitt. Und dann waren die Eltern dabei von dem einen. Und dann machte der Kniebeuge mit 35 Kilo. So. Und dann hat der Vater irgendwann mal gesagt, so, sag mal, Marc, ist das 35 Kilo ist ja schon ein bisschen was. Sag mal, ist das zu viel? Ich sage, ja, aber guck dir die Bewegung an. Der macht 10 Wiederholungen und jede einzelne Bewegung ist perfekt. Und sogar auch schnell, also die Knie schlackern nicht, der Rücken ist gerade, die Bewegung ist dynamisch, es gibt kein Stocken, dann ist das Gewicht nicht zu viel. Ne? Und wenn man dann noch die Physiologie sieht, also Druck auf die Knochen, ne, unsere Bindegewebe und dieses ganze Drumherum mit der Wundheilung, wenn du das beachtest, dann kannst du eigentlich gar nichts falsch machen bei Kindern. Ja? Also, da musst du schon wirklich menschenverachtend trainieren. Also das gibt es in der Sowjetunion vielleicht damals und bei den Chinesen, da würde ich darauf wetten, dass das da schon ein bisschen ein paar Schritte weiter ist. Da geht es halt eben nicht darum, dass das Kind noch mit 20 laufen kann. Aber ich wüsste jetzt auch aus dem Gewichtheben, ich bin ja aus dem olympischen Gewichtheben, dort ist ja der langfristige Leistungsaufbau extremst wichtig, weil die haben nicht so viel Nachwuchs. Und die müssen jeden Einzelnen, der da ist, müssen sie hegen und pflegen, damit der mit 22, 23 vielleicht um die Weltmeisterschaft heben kann. So. Und da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt dich komplett kaputt, damit du mit 18 deutscher Meister wirst oder Weltmeister wirst. Und das Training dort ist sehr schwer, aber es geht immer um die Bewegungsqualität. Und solange die okay ist, ist es auch nicht zu viel. Und ich kann jetzt sagen, so viele Leute, wie ich kennengelernt habe im Gewichtheben, ich habe da wenige bis gar keinen, der irgendwelche folgenden Schäden gehabt hätte. Klar, Leistungssport ist immer schädlich, wenn du ganz oben bist. Aber es ist nicht so, dass die mit 18 oder 19 dann im Rollstuhl sitzen. Ne? Mhm. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ne?
Leistungssport ist immer schädlich.
Ja, gut, nicht immer, ne? aber es ist schon sehr anspruchsvoll. Ne? Also so eine kleine Anekdote aus dem Handball, wir hatten da einen schwedischen Nationalspieler, Gustav, und so ein unheimlich bombiger Typ, ne? Ein Riesenviech war das, so ein klassischer Wikinger. Und der kam irgendwann mal montags zum Training und die hatten samstags gespielt. Und dann sage ich, sag mal, Gusti, wie geht's dir? Sagt er, ja, der Finger, ne? Dann zeigt er mir den Finger, der stand irgendwie quer. Ich sage, Gusti, ich glaube, wir müssen heute anders arbeiten. Dann sagt er, Marc, ich mache nur 10 Jahre. Was soll der Blödsinn? Der hat trainiert, ne? Weil er sagt, er macht das sowieso nur 10 Jahre. Ne? Also, ja, das war eine schöne Zeit.
Ja, die Herangehensweise ist da manchmal schon eine andere. Aber kenne ich ja aus meinem Sport zu Genüge, dass da Leute sich irgendwelche Gliedmaßen ausrenken und dann weiterspielen.
Es ist tatsächlich häufiger in den Spielsportarten, dass Leute sich gängigere Schäden holen, weil sie dann zu früh da entweder vom Trainer aufgefordert werden, kannst nicht doch spielen oder natürlich auch vom Team, ne? Ich muss fürs Team da sein. Und da habe ich es häufiger erlebt, beispielsweise im Rugby, dass die Leute dann mit Anfang 30 sagen, ich kann den Sport nicht mehr machen. Die Sprunggelenke sind im Eimer, weil sie dann mit gerissenen Bändern gespielt haben oder irgendwelche Knochenbrüche oder sowas, wo sie dann trotzdem aufs Feld gegangen sind. Das passiert häufiger als im Kraftsport. Kraftsport ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gesund und hat auch nachweislich sehr wenig Verletzungen. Ne? Also wenn der Trainer ordentlich ist und du, ne? Aber auch bei Kindern. Die Folgeschäden, mir fallen jetzt im Moment nicht wirklich welche ein. Also ich habe noch keine erlebt. Also ich habe ja mit den Kindern jetzt auch noch Kontakt. Also viele trainieren ja sogar noch bei mir seit 10 Jahren.
Ich denke, man soll es da wirklich auch von der anderen Seite betrachten. Die Folgeschäden, sich nicht zu bewegen, sind definitiv größer. Ich meine, älter werden wir alle werden. Also ganz egal, ob es jetzt um Kinder geht oder um uns selbst als Erwachsene.
Ja.
Den ganzen Tag auf der Couch zu verbringen und sich nicht zu bewegen, das führt definitiv zu Folgeschäden. Das wissen wir. Und es ist auch bekannt, je früher ich mit Belastungssteigerung, auch mit Kraftsport anfange, desto mehr kann ich auch später davon profitieren, ohne dass das an sich zu Risiken führt.
Ja.
Also das ist ja auch in der Forschung zweifelsfrei nachgewiesen. Die Berührungsängste sind halt da. Und man weiß ja auch, dass wir als Behandler oder Trainer, dass wir diese Ängste ja auch an die Leute weitergeben. Wenn wir hier schon zögerlich und ablehnend vielleicht mit dem Ganzen in die Welt gehen, dann werden auch die Leute, egal ob es junge Menschen sind oder Erwachsene oder Ältere, dann werden die auch eher zu Angst neigen. Das denke ich, ist ein großes Problem bei dem ganzen Thema, dass wir im Schnitt immer noch sehr, sehr ängstlich in diesem Bereich sind. Ich habe für heute ein Nocebo der Woche, das da gerade perfekt dazu passt.
Okay.
Deshalb ziehe ich es ein bisschen vor. auch aus dem Grund, weil es auch für mich eine Herausforderung war, das Ganze. Ich hatte vor einiger Zeit, sage ich jetzt mal, um das Ganze ein bisschen anonymer zu halten, einen Patienten, klassisch Rückenschmerzen, früher mal ein Bandscheibenvorfall, Mitte 70, auch auf einer Seite etwas mehr Schmerzen, ansonsten jetzt keine großartigen Gefahrenzeichen. Er konnte selber das ganz gut einschätzen, dass es über die Jahre eher schlechter geworden ist. Ihm geht es besser, wenn er sich bewegt, wenn er sich zu viel belastet, also wenn er länger gebückt arbeitet, solche Dinge, dann geht es ihm wieder schlechter. So grundsätzlich ist er dann am nächsten Tag aber wieder genauso fit oder nicht fit wie vorher. Für ihn war es ganz wichtig, dass er sich wieder besser die Socken anziehen kann und dass er zumindest die Dinge, die er im Alltag so bewegen muss, im Garten zum Beispiel, dass er die wieder aufheben und tragen kann. Für mich war also klar, okay, wir müssen einerseits nach unten irgendwie kommen, in die Beugung, wahrscheinlich auch die Angst vom Bücken und vom Heben reduzieren. Mittel der Wahl für mich Krafttraining. Also vor allem auch im vollen Bewegungsausmaß, beziehungsweise auch so ein Muskellängentraining, ein Beweglichkeitstraining. So, wir sind also die nächste Einheit in den Kraftbereich gegangen. Ich habe ihn da eine Langhantel heben lassen. Das mache ich immer ganz gerne, denn Leute, die da keine Erfahrung haben, können auch das Gewicht meistens nicht gut einschätzen. Und wenn dann schon mal 20 Kilo in der Luft waren, dann ist meistens die Hürde nicht mehr groß, das nochmal zu machen. Wir haben das also ausprobiert. Er konnte die Stange heben. Er fand sie schon schwer, aber das ging. Er konnte die auch ein paar Mal heben. Traute sich dann auch, so verschiedene Winkel auszuprobieren, mal mit etwas gestreckteren Knien, mal etwas mehr aus den Beinen. Das ging wunderbar. Und ich hatte den Eindruck, er geht jetzt richtig gelöst und motiviert aus der Praxis. Eine gute Woche später hatte er den nächsten Termin. Ich war schon gespannt, was er so erzählt. Ich komme in den Wartebereich, da sitzen auch mal mehrere Leute, spreche ihn an, rufe ihn auf. Dann steht vor ihm eine Dame auf, ja, das sind wir. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Also ich habe ja ihn zur Behandlung. Es stellte sich raus, es handelt sich um seine Tochter. Und sie meinte, ja, sie hat das mitbekommen, was wir so gemacht haben in der Therapie, und damit ist sie nicht einverstanden. Also sie denkt, das ist gefährlich, wenn wir solche Gewichte heben. Da ist er doch viel zu alt und seine Bandscheiben, der hatte doch schon Bandscheibenvorfälle. Also man kann schon Gewicht heben, wenn man noch völlig gesund ist und wenn man auf die Technik achtet. Aber mit rundem Rücken da 20 Kilo zu heben, das ist viel zu viel und das wird ihn immer mehr schädigen und das geht gar nicht. Ja, ich fühlte mich erstmal überfahren. Mir war aber auch klar, wenn ich jetzt hier einfach das Gespräch abbreche, dann kommt er aus der Falle wahrscheinlich nicht mehr so einfach raus. Also so ein gewisses Verantwortungsgefühl hatte ich dann doch. Wir haben dann die ganze Einheit darüber gesprochen. Ihm war es total unangenehm. Also er stand so daneben, hat so ein bisschen geguckt wie so ein begossener Pudel. Also ich hatte schon den Eindruck, er schämt sich ein bisschen. Aber die Diskussion war nicht wirklich fruchtbar. Also wir konnten uns darauf einigen, dass er dann halt, sie hatte ihm zu Hause nämlich direkt seine Übung verboten, nämlich einen Getränkekasten zu heben. Das darf er auf keinen Fall. Und wir konnten uns dann einigen, dass er einen halb gefüllten Kasten heben darf, zumindest. Auch mit dem Einwand von meiner Seite, wenn wir gar nicht zusammenkommen mit der Herangehensweise, dann kann ich ihm leider nicht weiterhelfen. Spannend war dann, dass sie dann doch das sehen wollte, wie er das denn macht, wie er das denn hebt. So, dann ließ ich ihn nochmal heben. Das ging auch, ja, meinte er, es ist auch wie beim letzten Mal alles okay, nichts passiert. Und dann waren auch die 20 Minuten rum.
Ja, geht schnell.
Ja, ich dachte mir dann, okay, unangenehm, aber ja gut, ich kann das schon nachvollziehen. Sie hat es ihr ganzes Leben lang so gelernt, hat es selber schon mal Bandscheibenprobleme. Jetzt kommt ihr Vater heim und kriegt das völlige Gegenteil gesagt. Wenn sie sich da einsetzt für ihren Vater, dann verstehe ich das. Also man kennt es halt auch, in der Kommunikation kommst du da schwer ran. Jetzt kommt das eigentliche Nocebo. Beziehungsweise das war das Nocebo, aber die Wirkung davon. In der nächsten Einheit kam mein Patient wieder und war am Ende. Der hatte nach dieser Einheit, wo er ein einziges Mal das Gewicht gehoben hat, hatte der wieder Schmerzen. Der war verkrampft, konnte nicht mehr richtig gehen, bücken, war gar nicht dran zu denken. Der kam rein zu mir, ein verkrampftes Bündel, unglücklich, voll auf Schmerztabletten. Dem ging es richtig beschissen. War dann auch für mich schwierig, ärgerlich. Heben schloss er dann natürlich kategorisch aus, weil Heben ist das, was es jetzt verursacht hat. Spannend ist ja, in der zweiten Einheit habe ich ihn viele Male die 20 Kilo heben lassen. Da ging es ihm gut. Die Einheit darauf, in der seine Tochter dabei war, hat er dieses Gewicht genau einmal gehoben. Dann ging es ihm schlecht. Mechanisch schwer zu erklären. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich ihn überlastet habe, mechanisch. Das kann sein. Also so ehrlich muss ich sein. Nur wer zählen kann, das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Aber die Wirkung, die das hat, diese negative Information, diese Angst, diese Erwartungshaltung, die kann eben schon eine sehr negative Wirkung entfalten. Und ich frage mich dann, inwieweit ich als einzelner Therapeut, als einzelne Person, die da von außen mal was anderes sagt, inwiefern ich da überhaupt eine Chance habe, was dran zu verändern. Also es ist sicherlich für ihn eine sehr ungünstige Konstellation dann, die total gut gemeint ist. Also ich möchte da jetzt nicht auf die Tochter schimpfen. Im Gegenteil, ich finde es klasse, dass sie sich einsetzt und dass sie sich sorgt um ihren Vater. Das machen ja viele eh nicht in dem Ausmaß. Nur leider ist es halt aus einer Angst heraus. Und ja, das fand ich ein sehr beeindruckendes und auch ein Nocebo, das mich beschäftigt hat und noch beschäftigt. weil ich tatsächlich jetzt hatten wir eine kurze Videounterbrechung.
Ja, ich wollte es gerade schreiben. Ist schlechter geworden, ja. Ich habe
ja
nichts mehr gehört. Ja.
Okay.
Also ich habe nur noch mitgekriegt, dass du, also du hast noch gesagt, du wolltest nicht auf die Tochter schimpfen, weil du ja verstehst, dass sie sich für den Vater einsetzt. Ne? Also
genau.
Verstehen wir, ne?
Ja, ja, ich find's total gut, dass sie das macht, denn viele Kinder machen das nicht in dem Ausmaß. Mhm. Also deshalb habe ich dieses Beispiel auch gewählt. Ich denke, zum einen zeigt es, wie negativ sich so eine Angst und so ein Nocebo auswirken kann, diese Angst vorm falschen Heben, in Anführungszeichen. Mhm. Andererseits frage ich mich eben auch, welchen Einfluss wir als einzelne Personen von außen da wirklich haben können. Also ob es da überhaupt möglich ist, eine anhaltende Veränderung zu erreichen.
Und da kommt es auch auf den Patienten selbst drauf an. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser, du studierst ja Psychologie. So, dann weißt du, dass es auch auf den Menschen drauf ankommt. Und ich glaube, dass ich, also ich persönlich bin, glaube ich, in einer besseren Position als ihr als Therapeuten, weil die Therapeuten können nicht so wie ich einfach mal, also wenn ihr seht, wie ich trainiere, dann denkt ihr mal, was ist mit dem los? Ne? Der ist ja völlig verrückt. Aber man, das ist das, was ich mit authentisch meine, wo ich dann sage, nee, probier du das auch mal. Probier mal das und das und das. Dass die Leute mir vielleicht eher schneller glauben als einen Therapeuten, weil zum einen kommt es auf den Patienten an und zum anderen, ihr könnt da nicht wie die Berserker durchs Studio laufen. Ne? Also ihr habt ja nun auch wahrscheinlich nicht so einen Raum wie ich, also der halt so ein bisschen rustikaler ist, wenn man es sagen kann. Und da ist es halt immer schwierig, wenn die Leute vielleicht Angst haben oder sich da nicht belehren lassen wollen, dann wird es halt nicht funktionieren. Ne? Mhm. Da bin ich in einer besseren Position. Die Leute, die bei mir sind, die wollen ja. Ne? Also ja, das ist schwierig. Euer Einfluss ist immer schwierig. Ich finde eure Position immer schwieriger als meine. Ne?
Hatte ich so noch gar nicht gesehen, muss ich sagen.
Ja, ich erlebe es halt immer wieder, ne, dass Leute dann halt zu meinen Physios gehen oder ich dann von den Physios die Rückmeldung kriege, ja, bei dem ist es ein bisschen schwierig. Dann kommen die zu mir, die Leute, ich zeige denen was und dann, sag mal, wieso hast du gesagt, der ist schwierig, der macht doch alles. Ja, ich weiß nicht, verstehe ich nicht. Es ist ein bisschen einfacher, finde ich. Und mit 20, also ist ja auch so, ich habe ja viel mehr Zeit. Ihr habt 20 Minuten. So. Versucht die Leute da mal irgendwie auf Spur zu bringen. Ne? Und ich nehme mir halt die Zeit. Ich erzähle denen auch 2 Stunden lang was über Physiologie und wieso das so ist und wieso das jetzt gerade wehtut und warum es jetzt nicht wehtut oder warum es vielleicht danach nicht mehr wehtun könnte. Also da habe ich Vorteile. Deswegen ist es für mich einfacher als für Therapeuten. Finde ich nicht gut, weil eigentlich sollte es anders sein.
Wir stecken halt im Gesundheitssystem weitgehend ja mit drin und haben halt gewisse Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen.
Ja,
ja, definitiv. Ja, das ist spannend. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber es macht total Sinn. Also wenn ich vorher weiß, dass ich zahlen muss, dass ich auch mehr Zeit habe, also ich gehe davon aus, dass ihr keine Zeitblöcke habt, sondern wenn jemand 3 Stunden bei dir verbringen möchte, dann kann er das auch machen. Dann hast du natürlich auch diese Zeit mit ihm.
Ja, also wir haben Zeitblöcke, wo trainiert wird. Ne? Also wegen Corona haben wir das eingeführt, dass man so 1,5 Stunden hat. Aber wenn jetzt dann, ich habe zum Beispiel eine Footballspielerin, die studiert gerade und die will halt unheimlich viel wissen. Ne? Und dann, ja, Marc, warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Und dann sitzen wir da halt auch mal 1 Stunde nach dem Training und ich erzähle dir dann alles, was ich weiß. Ne? Also ich möchte ja, dass die Leute das verstehen und dass sie das mitnehmen und vielleicht im besten Fall sogar noch weitergeben an Eltern, an Bekannte, an Freunde, damit sich das weiter verbreitet, damit da weniger Probleme entstehen. Denn dieses Angstmachen, was ich auch früher erlebt habe bei den Physiotherapeuten, die damals immer sagten, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, deine Bandscheiben und was weiß ich nicht alles, das will ich ja gar nicht mehr. Ich will ja, dass das Umdenken passiert, dass die Leute sagen, nö, können wir alles machen, passt schon. Das wäre eigentlich ganz spannend, wenn man wieder die Leute dahin kriegt, dass diese Kleinigkeiten weg sind und dass in der Folge davon natürlich ihr als Physiotherapeuten euch mehr auf die Sachen konzentrieren könnt, die wichtig sind, wo wirklich eine Behandlung mit auch viel mehr Zeit notwendig ist. Ne? Mhm. Also dieses Selbstmanagement von den Leuten möchte ich eigentlich ganz gerne fördern. Ne?
da gehen wir Hand in Hand. Also das, denke ich, ist das, was wir auch als Fazit mitnehmen können, dass wir als Physiotherapeuten, als Physiotherapeutinnen gemeinsam mit euch Trainern und Trainerinnen am selben Strang ziehen können und damit noch viel, viel mehr erreichen können. Also es gibt natürlich Bereiche, in denen jeder etwas besser ja, seine Kompetenzen anbringen kann. Aber genau das macht es ja am Ende aus, dass wir, wenn wir wirklich zusammenarbeiten mit den Leuten, dass wir dann echt was erreichen können und dann auch diese Ängste reduzieren und das Selbstmanagement, die Selbstständigkeit und auch das Wissen der Leute fördern können. Und es ist genial, dass du das so machst und auch mit vielen, vielen anderen Leuten, mit deinen Klienten, aber auch mit deinem Umfeld dein Wissen teilst. Ich denke, da können ganz viele davon profitieren. Wenn ihr als unsere Zuhörer da noch weiter einsteigen wollt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Es gibt zwei geniale Bücher, die, also das Buch über Rugby geht weit über Rugby hinaus. Das kann ich hier sagen. Und auch wenn es um Kinder geht, kann man da wirklich einiges mitnehmen. Und wer es live erleben möchte, der kann bei dir ins Power Sports Gym kommen, nach
Ja.
Hannover und den Basic Lift Kurs machen. Da lernt ihr alles über die Techniken, über die Herangehensweise, über den Kraftsport. Und
Ja.
das von einem sehr starken Dozenten, nicht nur im Sinne der Dozententätigkeit, sondern auch was körperliche Kraft angeht. Da könnt ihr echt was mitnehmen und ich freue mich sehr, wenn ich es endlich auch mal schaffe, da vor Ort zu sein. Das nehme ich mir schon eine Zeit lang vor und bisher kam es noch nicht so wirklich dazu, aber auch das kriegen wir noch hin.
Ich würde mich freuen, Chris. Ich würde mich
Ich mich
freuen.
auch, ich mich
Am besten
auch.
mit dem ganzen Best-Team.
Ja, also das ist sogar gar nicht unwahrscheinlich, dass wenn ich mal im Norden bin, dass auch die anderen Jungs mit dabei sind und
Ah,
dann
das wäre super.
Heben wir auch mal da ein paar Steinkugeln hoch.
Oh ja. Ja.
Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Wissen. Gibt es etwas, was du jetzt ganz am Schluss so als letzte Worte noch an die Welt richten möchtest?
Also zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich die Chance hatte bei euch. Also ich bin großer Fan von allen, die diese Podcasts machen, die wirklich in der richtigen Richtung unterwegs sind. Also nicht mit irgendwelchen Pseudosachen, sondern ihr macht das, was wissenschaftliche Evidenz ist. Und das finde ich großartig. Das hilft den Menschen. Auch meine Klienten hören euch auch. Und das hilft denen. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch besser verbinden können, dass wir da mehr Erfolge haben. Und dass Menschen es schaffen, sich selber besser zu managen und mit den kleinen Problemen, die man hat, besser umgeht.
Amen. Ich kann mich bei dir ebenfalls nur bedanken. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, bis bald.
Ja,
Ich
sehr
wünsche
gerne.
dir einen tollen Tag. Wünsche euch allen eine schöne Zeit. Marc, bis dann.
Grüße
Ciao.
an das Team. Mach's gut.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.